Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Folge 251, Matthäus 12, 38 bis 42.
Alle wollen Beweise. Geht das überhaupt? Brauchen Sie auch Beweise, bevor Sie an etwas glauben? Wenn ja, wie können Sie wissen, ob die Beweise wirklich stichhaltig sind? Bleibt nicht immer eine gewisse Skepsis übrig? Denn nichts muss so sein, wie es scheint, oder? Ja, die Skepsis. So scheint es jedenfalls, ist modern und für einen kritisch denkenden Menschen doch angemessen, oder? Wirklich? Jesus traf bei vielen damals auf eine starke Skepsis, insbesondere was seine Stellung zu Gott anbetraf. Und seine Reaktion darauf ist ziemlich ungewöhnlich. Wir würden sagen, sie ist geradezu schroff. Wir hören dazu aus dem Matthäusevangelium im Kapitel 12 ab Vers 38 folgendes. Da antworteten ihm einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprachen: Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin vom Süden wird auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam vom Ende der Welt Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Ja, die Pharisäer und Schriftgelehrten wollen Zeichen sehen. Zeichen. Was ist das? Ja, ein Zeichen, das ist ein überzeugender Beweis für eine sonst verborgene Realität. So überzeugend, dass man gar nicht mehr anders kann, als das anzunehmen. Das wäre jetzt ein solches Zeichen. Heute sagen wir dazu Beweis. Nun, das Problem ist an der Geschichte, wir wissen ja heute, dass es so etwas wie Beweise eigentlich gar nicht gibt. Doch in der Mathematik gibt es das natürlich, aber das ist ja nichts anderes als eine interne Logik, wo man beweisen kann, dass die interne Logik unter diesen Voraussetzungen zu diesen Ergebnissen führt. Ja, das kann man sicherlich beweisen, das bedeutet aber noch lange nicht, dass da irgendeine Realität dahinter steckt. In der Naturwissenschaft gibt es keine Beweise. Ach, das wussten Sie vielleicht nicht. Aber es gibt immer nur Belege. Denn es könnte irgendwie sein, dass durch weitere Versuche, durch weitere Fragestellungen, man feststellt, dass das, was scheinbar ein Beweis zu sein scheint und immer wieder auf die gleiche Art und Weise bewiesen werden kann, eigentlich nur ein Grenzfall für ein viel allgemeineres Phänomen ist. Insofern, wenn man das also allgemein und pauschal sagt, dass es ein Irrtum ist. Und so kann man durchaus sagen, wie Gerhard Vollmer das sagte und auch das Lieblingszitat von Harald Lesch, wir irren uns empor. Das ist dasjenige, was die Naturwissenschaft macht. Wir nehmen mal ein einfaches Beispiel. Quantentheorie. Da passieren Dinge, die man nachweisen kann und immer wieder belegen kann, dass das so funktioniert. Aber war vorher völlig undenkbar. Also wie hätte man es vorher beweisen können? Die Quantentheorie macht deutlich, dass die Welt im Kleinsten völlig anders ist, als wir sie uns so im Großen vorstellen. Oder nehmen wir mal die allgemeine Relativitätstheorie und oder die, meinetwegen auch die spezielle, darüber will ich jetzt gar nicht reden, von Einstein, das wissen wir. Aber das sind Dinge, die zunächst auch unvorstellbar waren. Ja, wenn wir jetzt ein Wunder erleben würden, dann würden wir fragen, wie ist der Trick? Wir würden immer an einen Zaubertrick denken, denn da kann man ja ganz Wunderbares machen. Und wenn wir jetzt mal schauen, welche technischen Möglichkeiten wir haben, vor gar nicht allzu langer Zeit, wenn man mit diesen technischen Möglichkeiten etwas vorgeführt hätte, da würde man auch denken, das ist ein Zeichen von göttlicher Macht. Also es gibt immer nur die Möglichkeit, etwas zu widerlegen. Aber etwas so zu belegen, dass es ein eindeutiger und vollständiger und unwiderlegbarer Beweis ist, das geht schlichtweg nicht. Oder anders ausgedrückt, wir befinden uns in einer Welt, in der alles Erscheinung ist und in der wir auch die Gesetzmäßigkeiten dieser Erscheinung durchaus erkennen können. Aber wie es ganz eigentlich ist und ganz ursprünglich ist, das ist mit naturwissenschaftlichen Methoden gar nicht erfassbar. Aber natürlich gibt es auch heute so Mittel, mit denen man Menschen ja beeindrucken kann, so massensuggestive Tricks. Da kann man dann belegen, dass man selbst höhere Weihen hat, dass man von Gott in irgendeiner Weise auserwählt ist, indem man dieses und jenes bewirkt. Natürlich geht das auch heute noch bei schlichten Gemütern am allerleichtesten. Wenn man aber jetzt mal anschaut, was Jesus eigentlich alles gemacht hat, seine Wunderheilungen, die durch nichts erklärt werden können, die Austreibung von Dämonen, seine Auferweckung sogar von Toten oder seine entsprechende Vermehrung von Brot und Fisch, ja, was für Zeichen braucht man dann noch, wenn man irgendwelche Zeichen seiner Besonderheit haben will? Aber sogar solche Zeichen müssen irgendwie auch interpretiert werden. Das sind keine Beweise im Sinne eines schlagenden Beweises, wo man überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, als es anders zu erkennen. Ja, und sie müssen interpretiert werden. Das haben die natürlich auch damals gemacht, zum Beispiel, indem sie es interpretiert haben, als dass er alles das, was er macht, mit dem Obersten der Teufel vollzieht. Ja, der kann also den Teufel berufen und auf diese Art und Weise kann er sozusagen seine Wunder machen. Das ist doch kein Beweis für den Messias. Es gibt überhaupt kein äußerliches Faktum, das unwiderlegbar für oder gegen für etwas spricht. Wir müssen es immer persönlich interpretieren oder anders ausgedrückt, es muss geglaubt werden und glauben. Das heißt, dass wir uns persönlich dafür entscheiden müssen, dass wir das für wahr halten. Das gehört dazu. Auch die Naturwissenschaftler entscheiden sich dafür, dass die Quantentheorie und die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie, dass die im Normalfall stimmt und die finden permanent Belege dafür. Aber die sind natürlich außerordentlich erpicht darauf, Abweichungen zu erkennen und festzustellen, das sind vielleicht doch nicht die ganz vollständigen Regeln. Und vor allen Dingen, man kriegt die beiden Theorien irgendwie nicht zusammen bisher. Oder wenn, dann nur mit außerordentlich komplizierten mathematischen Modellen. Also Naturwissenschaft heißt, Skepsis und Zweifel und zu versuchen, noch tiefere Regeln zu erkennen. Und bei dem, wenn es jetzt hier um etwas geht, wer Jesus eigentlich ist, ja, das ist etwas, was man Freiheit nennt. Das ist sozusagen der Inbegriff der Freiheit. Wir müssen nichts einfach glauben. Es gibt keinen geistigen Zwang, der durch das entsteht, was wir irgendwie erfahren. Nichts kann uns zwingen, etwas zu glauben, was wir nicht glauben wollen. Und wenn es so etwas gäbe wie einen geistigen Zwang, wenn also Gott beispielsweise die Menschen zwingen würde, das einzusehen, was für ihn kein großes Problem wäre, wenn er sie dann nicht innerlich im Grunde genommen zu Robotern macht und eigentlich sie als eigenständiger Mensch töten würde, sondern sie so lassen würde, wie sie sind, hätte das zur Folge, dass diejenigen, die das, was sie einsehen sollen, nicht wollen, dass sie, auch wenn sie jetzt gezwungen sind, es einzusehen, sie eine innerste Rebellion veranstalten, dass das nur eine zähneknirschende Unterwerfung wäre. Und innerlich würde der Hass toben. Wenn Jesus so etwas machen würde, würde die Betreffenden noch viel, viel tiefer in ihre eigene Hölle treiben. Und das will er nicht. Er will ihnen Chancen geben, nämlich zur Umkehr, zur freiwilligen Einsicht. Dazu muss er ihnen natürlich auch Wahrheiten sagen. Dazu muss er ihnen klar machen, worum es eigentlich geht. Oder er muss es zumindest anstoßen, damit dann, wenn sie einmal später erfahren werden, was das bedeutet, was er sagt, dass sie dann noch eine Chance zur Umkehr haben. Er nennt sie jetzt das böse und ehebrecherische Geschlecht. Naja, das können wir leicht übersetzen. Das heißt nämlich erstmal hasserfüllt, das ist das Böse, und treulos. Jetzt geht es hier nicht um sexuelle Verfehlungen, sondern es geht um die Treulosigkeit gegenüber Gott. Denn Israel, das ist im Alten Testament immer wieder so dargestellt, ist eigentlich die Braut Gottes. Es ist eine innige, persönliche Beziehung. Und wenn die Braut Gottes treulos wird, dann wird sie zur Hure. Ja, was macht er denn jetzt mit diesem Bild, das er dann da sagt? Er kündigt nämlich eigentlich seinen Tod und seine Auferstehung an, und zwar in dem Bild von Jonas. Sie wissen, der Jonas, der da von dem Fisch oder von diesem großen Ungeheuer verschlungen wird und dann 3 Tage später ausgespuckt wird, dorthin, wo er eigentlich seine Aufgabe erfüllen muss und wo er nach Ninive geht, um dann zu predigen. Und wo er zu seiner eigenen Überraschung Erfolg hat. Wo die Bevölkerung von Ninive tatsächlich Buße tut und umkehrt. Ja, und deswegen nennt er hier die Leute von Ninive. Eigentlich ist das eine heidnische Großstadt in Assyrien, die auch dann später der Zerstörer des Nordreiches war. Ja, nach Jonas. Und die sind völlig ohne intime Gotteskenntnis. Die haben ihre ganz eigenen Götter. Aber sie nehmen das an. Und was passiert? Das sagt Jesus. Dieses Geschlecht wird beschämt werden durch sie. Sie haben Gottes Willen angenommen, zumindest eine Zeit lang. Und Israel will den Willen Gottes nicht annehmen. Ja, und dann spricht er auch noch von der Königin vom Süden. Damit ist die Königin von Saba gemeint. Das ist vermutlich heute Jemen oder Äthiopien. Genau ist das nicht ganz klar. Die dann da zum König Salomo reist, weil sie von seiner Weisheit gehört hat. Und sie ist beeindruckt von dieser Weisheit, aber das Entscheidende ist, sie erkennt, dass diese Weisheit nicht die menschliche Weisheit von Salomo ist, sondern dass es die Wirkung Gottes in ihm ist. Und sie wird ebenfalls das Volk Gottes beschämen. Also was sagt Jesus? Er sagt eigentlich, da gibt es Fremde aus ganz fernen Ländern, und die nehmen Gott eher an als diejenigen, die sich dafür Gottesgelehrte bezeichnen und die eigentlich zu den Auserwählten gehören, zu denen Gott schon seit vielen Hunderten von Jahren gesprochen hat in Israel. Das ist natürlich wirklich schon als Aussage beschämend. Das führt nicht unbedingt dazu, dass man ihm jetzt sehr gewogen ist. Aber vielleicht ist es so, dass sie sich daran erinnern, wenn sie von seiner Auferstehung erfahren. Und vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit zur Umkehr. Aber warum erkennen sie die Wahrheit nicht? Warum würden sie die Wahrheit noch nicht einmal erkennen bei irgendeiner Art von Zeichen? Aus dem einfachen Grund, weil das, was wahr ist, überhaupt nicht durch äußere Dinge erkannt werden kann. Ich kann Regelhaftigkeiten erkennen, ich kann die Wirklichkeit in ihren Gesetzmäßigkeiten erkennen, aber ich kann die Wahrheit, also das Eigentliche, Dahinterliegende, die Absichten derer, die das ganze Universum geschaffen haben, das ist überhaupt nicht erkennbar auf diese Art und Weise. Mit unserem Intellekt ist Gott nicht erfassbar. Aber dennoch, sie kann erkannt werden. Aber nicht äußerlich, sondern nur innerlich. Die Voraussetzung ist nämlich, dass wir dafür offen sind. Und offen zu sein, das ist eine Angelegenheit des Herzens. Also eigentlich heißt das Vertrauen. Ich muss darauf vertrauen, dass das zumindest wahr sein könnte. Und ich muss mich dieser Wahrheit als Möglichkeit innerlich, auch emotional, annähern. Und das heißt Glaube. Ja, jetzt gibt es aber ein ganz entscheidendes Problem. Das Gleiche kann man nämlich auch wahnhaften Lügen gegenüber tun. Die können auch geglaubt werden. Also alle möglichen Verschwörungstheorien und dieses unendliche Geschwurbel, das wir eigentlich können, das alles kann genauso geglaubt werden. Ja, welche Möglichkeiten gibt es denn dann überhaupt? Die eigentliche Wahrheit und diese verschwurbelte Pseudo-Wahrheit voneinander zu unterscheiden, wenn beides einfach direkt geglaubt werden kann. Ja, da gibt es zum Glück eine Art von, Lackmuspapier des Herzens. Und das ist nämlich wirklich die Liebe. Die eigentliche Wahrheit ist nämlich durchdrungen und getragen von Liebe. Und wenn man die Liebe kennt und sie identifizieren kann, wenn man sie spüren kann, dann kann man auch in dieser Wahrheit diese Liebe spüren. Während im Unterschied dazu die Pseudo-Wahrheit, also der Wahn, immer durchzogen ist von Hass. Und das hat natürlich auch eine gewisse Resonanzwirkung, denn wer nämlich hasst und hassen will, der zieht immer seinen eigenen Wahn vor, der dazu dient, den eigenen Hass zu begründen. Und nur wer wirklich liebt, kann die Wahrheit der Liebe annehmen und überhaupt erkennen und überhaupt spüren. Nur aus dieser Liebe heraus gibt es so etwas wie Evidenz, wie man das so schön sagt. Also diese unmittelbare Form von Einsicht. Und mit ihr entsteht tatsächlich auch eine Hellsichtigkeit der Liebe im Allerinnersten. Also es ist unsinnig zu sagen, Liebe macht blind, Liebe macht hellsichtig. Aber Eigenliebe macht blind, ja. Und wenn Liebe blind macht, offensichtlich ist es keine Liebe, sondern Eigenliebe. Aber die wirkliche Liebe macht hellsichtig. Sie ist in der Lage, die Dinge, die hinter allem stehen, zu erkennen. Und wir werden, erst wenn wir das Reich des Allerinnersten überhaupt betreten können, wenn wir dort existieren, dann wird alles, was wir erfahren, immer total evident sein. Dann wird alles das, was wir erfahren, direkt Wahrheit sein. Und jetzt ist es natürlich nur so weit möglich, wie unsere wahre Liebe in uns wirksam wird. Also insofern ragt diese Welt, dieses Reich der Innerlichkeit, der absoluten Innerlichkeit, das ist das Reich Gottes. Meinetwegen kann man es auch Himmel nennen. Das ragt schon in die Gegenwart hinein durch die Liebe. Nun, interessant ist jetzt, dass Jesus angesichts dieser böswilligen Vorwürfe, nämlich, du machst die Wunder, deine Wunder ja nur durch den Teufel, dass er eine unglaublich deutliche Warnung auch ausspricht. Er sagt nämlich, jede Sünde, Jede Beschimpfung Gottes oder jede Beschimpfung auch des Menschensohnes kann vergeben werden. Nicht aber die Beleidigung vom Geist Gottes. Was soll das heißen? Es ist sehr einfach. Nämlich, wenn wir uns irren oder auch verirren oder Fehleinschätzungen machen, was häufig geschieht dadurch, dass uns der Gottesbegriff zum Beispiel in unserem Leben auf eine sehr schräge Art nahegebracht wird. Und wenn wir beginnen, diesen Gott in irgendeiner Weise so nicht zu mögen und können ihn so nicht akzeptieren, dann kann es natürlich sein, dass wir ihm gegenüber eine ziemlich abschätzige Meinung haben und letztendlich sogar seine Existenz verneinen. Genau das Gleiche ist mit diesem Jesus. Der soll da dieser und jener sein und kann ich nicht nachvollziehen. Und das ist alles auch eine Vermittlungsfrage. Und die Menschen können sich in diesem Punkt auch total irren. Ja, alles das führt zu einer Blindheit und auch zu allen möglichen Wahnvorstellungen. Aber diese Absurditäten, die lassen sich in irgendeiner Weise bereinigen. Sie können sozusagen vergeben werden oder eigentlich geheilt werden. Denn bei Jesus heißt Vergebung immer Heilung. Das geht durch eine schrittweise Aufklärung, bei der auch die Dinge, wie sie eigentlich sind, überhaupt erst nahegebracht werden und ein Gespür dafür zu entwickeln. Und das erzeugt dann bei denen so etwas wie Staunen. Na, so hätte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Oder Betroffenheit. Na, das tut mir aber leid, dass ich das gedacht habe. Und dann fängt auch ein Umdenken an und letztendlich kann das auch zur Dankbarkeit führen. Manchmal dauert das natürlich sehr lange und muss durch viel, auch manchmal bittere Lebenserfahrung erkauft werden. Wer aber eine Wahrheit, die er eigentlich erkannt hat, durch den Rest der eigenen Liebe, wo er eigentlich genau weiß, dass das stimmt. Und das heißt, dass er sie durch den Geist Gottes erkannt hat. Wenn er diese Wahrheit nicht wahrhaben will und sich eigentlich wünscht, dass sie vernichtet wird, der will eigentlich den Geist Gottes vernichten. Und er will das Lebenselixier seiner Existenz vernichten. Und er zerstört dadurch seine eigene Liebe. Durch den zunehmenden Hass auf das, was ihm einfach nicht passt, dass es so ist. Er will die Liebe eigentlich nicht. Und auch die Wahrheit der Liebe nicht. Und dadurch wird er von Grund auf böse. Er kann also erkennen. Aber er will das, was er erkennt, nicht. Er will es vernichten. Jetzt frage ich, womit und wodurch sollte er dann noch geheilt werden können? Ja, für uns gilt das, dass die Aufforderung an uns eigentlich ganz klar ist. Er sagt uns, dass wir unser Herz öffnen sollen, dass wir nach seiner Liebe greifen sollen, dass wir ernsthaft innerlich nach ihm rufen. Ja, was heißt das, nach ihm rufen? Eigentlich ihm mitteilen, ich will dich, mach dich mir erfahrbar, ich brauche dich, ich fühle mich so getrennt vom Ursprung dessen, was Lebendigkeit heißt. Ja, wenn wir das tun, dann wird er antworten. Garantiert.